Sukhothal. Kultur,
wo unter tut geht.
Was hat ein Päckchen, ein Kanalisationssystem und ein abgeschlossenes Kunststudium gemeinsam? Gar nicht so viel, könnte man meinen. Aber einen gemeinsamen Nenner haben sie. Sie haben alle einen Weg. Ein Päckchen muss von der Post von A nach B gebracht werden. Der Untergrund von Bern wird von ganz vielen Wegen vom Kanalisationssystem durchzogen. Und ein abgeschlossenes Kunststudium wirft einem ins kalte Wasser auf den Berufsweg. Ein Weg hat viele unterschiedliche Bedeutungen. Wir bei Sukhothal haben die Wege betreten, die für viele im Verborgenen bleiben. Unter der Berner Altstadt verbirgt sich viel mehr als nur ein paar Keller. Dort ist eines der ältesten Kanalisationssysteme der Schweiz. Wenn du also über die Pflastersteine der Altstadt laufst, hat es weit unten dran einfach nur ein Netz voller Gänge, Rohr und Kanäle. Wir steigen mit Sukhothal in den Untergrund der Stadt Bern. Manchmal sind aber die Wege auch steinig. Wie kommt man trotzdem ans Ziel? Wir schauen Herausforderungen im Berufsweg von Kunststudentinnen an mit dem Berufsverband Visarte. Du hast etwas bestellt und dann musst du aufs Päckchen warten. Du überlegst dir, wo echt das Päckchen gerade ist und wer alles das Päckchen in die Hand bekommt, bevor es bei dir ankommt. Wir haben die Antwort und schauen ins Paketzentrum der Post in Herkingen. Du hörst Sukhothal, am Mikrofon ist Valentina Scheiwiller.
Sukhothal.
Ein kleines Leiterli hinter dem Rathaus führt über einen tollen Deckel in die Unterwelt von Bern. Es ist nicht ein Ort, wo sich jeder rundum wohl fühlt. Jemand, der sich dort trotzdem bestens auskennt, ist der Walter Steffen. Er gibt Führungen durch das Kanalisationssystem von Bern. Das ist nämlich bis heute noch betretbar. Selina Pfeiffer ist den Weg durch Kanalisation mitgelaufen.
Ich treffe den Walter Steffen in der Altstadt hinter dem Rathaus. Es ist morgen um 10 Uhr und eisig kalt. Zusammen mit 6 weiteren Besuchenden nehme ich an der Kanalführung vom Tiefbauamt Bern teil. Der Walter Steffen war viele Jahre für die Betreuung des Berner Kanalsystems zuständig. Seit mehreren Jahren führt er jetzt Interessierte in die Berner Unterwelt. Der Walter Steffen heisst uns willkommen und wird uns
den Kanal zeigen, ein Abwasserpumpwerk zeigen und zuletzt gehen wir noch in die Tropfsteinhöhle. Das hat mit Abwasser nichts zu tun. Gut, hat jemand ein Leiden, also nicht 4 Meter das Leiterli aufkommt?
Das hat zum Glück niemand und wir gehen los. An der Rückwand des Rathauses hat es am Boden einen grossen Deckel, der schon offen ist. Ein Leiterli führt dir die Schacht. Der Reihe nach klettern wir ab. Mit einer schmalen Wendelstege geht es tiefer unter die Stadt. Um den Ankommen stehen wir in einem kleinen Tunnel am Rathauskanal. Vor uns ist ein kleines Sammelbecken, wo das Rohr drin mündet. Ein paar WC-Papierchen und ein aufgeweichtes Tampo liegen dort innen. Ein kleines Rinnsal läuft aus dem Becken der Kanal ab. Es ist warm und feucht. Schmecken tut es nach abgestandiger Luft und Toilette. Jetzt sind wir also in der Kanalisation von Bern angekommen.
Aber die ist jetzt noch in Betrieb?
Das ist alles in Betrieb, ja.
Und das sind Tampons da?
Genau.
Das ist eigentlich alles nach dem 17. Jahrhundert?
Jawohl, ja.
Es ist beeindruckend, sich hier vorzustellen, dass die Gräben schon vor über 300 Jahren hier waren. Bern ist auch eine der ersten Städte, die so ein Abwassersystem hatte, erklärt Walter Steffen. Darüber haben sich aber nicht alle nur gefreut.
Gut, ihr kennt die Altstadt, wie die aussieht. Und in jeder Häuserei hat es so einen Graben. Und die waren früher offen und sind in den Hinterhöfen gelaufen. Und die Stadt Bern hat eigentlich eine übernommen, die stinkende Stadt.
Stinken tut es zum Glück heute nicht mehr. Langsam gehen wir durch den Kanal weiter. Hier hat es auch ein Schaufenster. Ausgestellt sind verschiedene Sachen, die hier unten sind verloren gegangen, respektive sie gefunden wurden. Ein Sackmesser, ein Gebiss, ein Fingerhut. Auf dem winzigen Steg gehen wir im Kanal weiter. Der wird für ein kurzes Stück sehr eng, bevor der Spuk auch schon wieder vorbei ist. Beim Spielplatz Langmuir kommen wir wieder an die frische, kalte Luft. Hier erklärt uns der Walter Steffen die historischen Veränderungen von diesen Kanalgräben. Heute stehen Kanäle unter strengem Denkmalschutz. Die Arbeit in den tiefen Kanälen ist und bleibt aber eine Herausforderung.
Und wir gehen gebückt durch. Also wir haben Hüftstiefel an, Helm, Kopflampe. Also da ist es schon schön gebig. Das ist der einzige, wo man so schön in der Mitte laufen kann.
Insgesamt sind 12 Leute im Aussendienst tätig. Die 12 Leute schauen zu den insgesamt 320 km Kanalnetz der Stadt Bern und zu den 8000 Kontrollschächten. Was macht man denn eigentlich alles so in diesen Kanälen?
Also wir machen Reparaturarbeiten, Kontrollen. Also Kontrollen sind meistens im Winter, weil da müssen wir nicht auf das Wetter schauen. Da kann man die 80 km begehbaren Kanäle machen oder Leiter wechseln in den Schächten, weil die rosten manchmal.
Weiter gehört auch die Reinigung und die Betreuung der Pumpwerke dazu. So ein Pumpwerk gehen wir jetzt anschauen. Der Walter Steffen spliesst einen grossen Deckel, der im Hang installiert ist, auf. Wir steigen wieder einen Steg ab und kommen in einen Art Maschinenraum. Hier stehen drei schöne blaue Pumpen. Das Wasser wird hier gesammelt und weiter in die Aare gepumpt. Dabei kann es auch zu Verstopfungen kommen. Der Walter Steffen zeigt uns ein Bild von einer offenen Pumpe.
Wenn wir eine Pumpe aus der Aare setzen, so.
Oh nein.
Der Walter Steffen hat hier schon viele Sachen rausgefischt, die in die WC gehören. Zum Abschluss von unserer Führung gehen wir nochmal in den Untergrund. Beim Parkplatz vom Aargauer Stalden gehen wir durch eine grosse Eisentür. Da geht es einen langen Stollen hinterher und zuhinterst liegt eine schön ausgeleuchtete Tropfsteinhöhle. Das ist der Abschluss der Berner Untergrundwelt. Wir waren über 2 Stunden unterwegs. Beim Heilaufen durch die Altstadt stelle ich mir all die Wege um die Rohre vor, die unter mir sind. Und vielleicht ist ja auch gerade jetzt jemand unter mir so einen Kanal am Ausbessern.
Ein Beitrag von der Selina Pfeiffer. Sie ist auf die Führung vom Tiefbauamt Bern mit dem Walter Steffen mitgegangen. Die Führungen in den Berner Kanalisationssystemen kann man auf der Webseite vom Berner Tiefbauamt buchen. Sie ist gratis und findet mehrmals wöchentlich statt. Den Link dazu findest du auf unserer Homepage. Der Weg bringt dich ans Ziel. Doch manchmal ist der Weg steinig und nicht ganz einfach, um ans Ziel zu kommen. So können es auch selbstständige Kunststudentinnen gehen. Wie die Steine auf dem Weg im Detail aussehen, hören dann nach der Musik. Das ist «Way Down We Go» von Kaleo.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And way down we go, go.
Someday we run you down, down till you fall, and they will run you.
so we're down we go. Ooh, way down we go.
Du lassest Subkutan und heute erkunden wir verschiedene Wege. Und dieser Weg kann steil sein. Vor allem Kunststudentinnen und Studenten haben es besonders schwer nach ihrem Studium. Viele junge Leute in der Schweiz wollen Künstler oder Künstlerinnen werden. Die Konkurrenz ist gross und umso mehr braucht es Willen und Durchsetzungsvermögen auf dem Weg zum Erfolg. Das sagt auch Regine Helbling. Sie ist Geschäftsführerin von Visarte, einem Berufsverband für visuelle Kunstschaffende. Susanne Gredl hat bei ihr und bei den Studierenden nachgefragt, welchen Schwierigkeiten man auf dem Berufsweg begegnet.
Viele junge Leute haben den Drang, ihre Sicht auf die Welt mit Hilfe der Kunst auszudrücken. Jedes Jahr schliessen darum sehr viele ihr Studium ab. Die Konkurrenz ist gross und die Möglichkeiten begrenzt. Das kann zu Schwierigkeiten führen, sagt Regine Helbling. Sie ist Geschäftsführerin von Visarte, ein Berufsverband für bildende Künstler und Künstlerinnen.
Ja, das erste Problem ist natürlich, dass jedes Jahr sehr viele Künstler Ausbildung abschliessen. Und dann geht es darum, erste Ausstellungsmöglichkeiten zu finden, was nicht ganz einfach ist. Zum Beispiel Galerien sind in den letzten Jahren sehr viele eingegangen. Also es geht darum, Kunsträume zu finden, Offräume, wo man so die ersten Auftritte mit seinen Werken hat.
Und wenn man Glück hat und Ausstellungsmöglichkeiten gefunden hat, kommen weitere Probleme dazu, sagt Regine Helbling. Eines dieser Probleme sind die Angst um die Altersvorsorge. Andererseits kommen grosse Probleme mit den Steuern dazu. Wenn Künstler zu wenig verdienen, wird ihnen von den Steuerämtern der Künstlerstatus entzogen. Dann gilt sie nur noch als Hobbykünstler. Und dann kommt auch noch der Druck vom Finanziellen dazu. Im Museum verdienen alle, nur der Künstler nicht, sagt Regine Helbling. Der Berufsverband Visarte arbeitet aber auch Massnahmen für faire Arbeitsbedingungen für Künstler und Künstlerinnen.
Wir haben schon vor gut 3 Jahren unsere ersten Honorarleitlinien herausgegeben. Das sind Empfehlungen von Ansätze für Künstler, wenn sie eine Ausstellung machen, was sie verdienen sollten. Das dient vor allem jetzt einmal in erster Linie der Sensibilisierung der Künstler, dass sie auch ein Bewusstsein entwickeln, ich leiste Arbeit und für die Arbeit darf ich ein Honorar verlangen, sollte ich gezahlt werden. Es ist auch eine Sensibilisierung der Institutionen.
Es sollte selbstverständlich sein, dass Künstler honoriert werden, sagt Regine Helbling. Und wie ist es in der Praxis? Verdienen ehemalige Kunststudenten und Studentinnen genug Geld, dass sie davon leben können?
Leider kann ich nicht vom Künstler sein leben. Das ist ein Traumdenken, das man hat. Ausser man ist wirklich sehr erfolgreich und hat sich einen Namen gemacht. Dann ist es vielleicht möglich.
Ich bin noch im Aufbau. Also ich denke, es ist möglich, aber es bedeutet sehr harte Arbeit. Ob es klappt, wird die Zukunft zeigen.
Aktuell kann ich schon davon leben. Ich bin trotzdem am Stellen suchen, so ein bisschen nebenbei.
Laut Regine Helbling können nur etwa 20% vom Künstler sein leben. Wie schafft man es denn überhaupt, Künstler, Künstlerin zu werden, wenn man frisch vom Studium kommt und noch keine Ahnung hat, wie die Kunstwelt funktioniert? Die Regine Helbling sagt, dass es wichtig ist, zuerst mal Kontakt zu knüpfen.
Vieles ist natürlich, sich ein Netzwerk aufbauen, möglichst viele Leute kennenlernen, die richtigen Leute kennenlernen. Vieles ist auch Glück, muss man ehrlich sagen, im richtigen Moment, am richtigen Ort sein. Also das darf man sicher auch nicht unterschätzen. Vetterli-Wirtschaft gibt es sicher auch, also Leute aus der Kunstszene oder Sammler vielleicht, die schon rum sind, die einen fördern und andere haben es sicher schwer.
Das unterscheidet sich aber nicht gross von anderen Berufen, ergänzt Regine Helbling. Viele Kunststudenten und Studentinnen sind nach dem Studium aber auch überfordert und wissen nicht, wo ihr Weg herführt. Welche Ziele haben sie nach dem Studium?
Ich glaube, die Hauptschwierigkeit ist für mich gesehen, wo gehe ich an. Ich habe während dem Studium nicht wirklich Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was ich nach dem Studium genau mache und wo es mich eigentlich genau anführt. Von dem her bin ich nachher dann ein bisschen in ein Loch hineingefallen.
ich habe jetzt gerade ein Praktikum hinter mir, wo ich sehr viel Erfahrung konnte sammeln und mein Portfolio erweitern.
In der Schweiz ist es ja zum guten Glück mega cool, da wird Kunst sehr gefördert und mein Ziel ist einfach, an so vielen Wettbewerben wie möglich mitzumachen.
Wettbewerbe sind eine gute Möglichkeit, seine Kunst sichtbar zu machen und mit Leuten in Kontakt zu treten, findet Regine Helbling. Was gibt es noch für Möglichkeiten für Nachwuchskünstler? Die Stiftung Pro Helvetia zum Beispiel unterstützt Nachwuchsförderung und macht Ausschreibungen für Projekte. Und in fast jedem Kanton kann man sich für Stipendien für Atelierplätze im Ausland bewerben. Und geht raus mit eurer Kunst und zeigt sie, wo ihr könnt, ergänzt Regine Helbling zum Abschluss. Geht euren eigenen Weg.
Ein Beitrag von Susanne Gredl. Gerade hat sie mit der Regine Helbling, der Geschäftsführerin von Wiesachten, einen Berufsverband für bildende Kunstschaffende. Und sie hat ebenfalls ehemalige Studierende zu Wort bekommen. Mehr Info über das Engagement von Wiesachten findest du auf unserer Homepage. Egal ob ein abwechslungsreicher Berufsweg oder der Lebensweg, auch ein Päckchen hat seinen eigenen Weg. Jeder Brief und jedes Päckchen wird tagtäglich von A nach B gebracht. Doch wer oder was hat das Päckchen eigentlich alles in den Händen? Das erfährst du nach «Let's Take a Walk» von Raphael Sedig. Man zieht ein Nümmerli, steht an und wartet. Man steht an in der Schlange, jeder hat ein Päckchen unter dem Arm. Die einen ein grosses, andere nur ein Brief. Man schaut ununterbrochen auf den Bildschirm, wo die Zahlen vom Nümmerli aufgerufen werden. Klassische Situation bei einem Postschalter. Kaum hast du dein Päckchen abgegeben, ist es weg. Doch wo geht es eigentlich her? Wie kommt es ans Ziel? Wir haben das grosse Unbekannte zwischen A und B erforscht. Unser Redakteur, der Ralf Natter, ist im Päckli-Verteilzentrum im Herkingen vorbeigegangen.
Insgesamt 5 Verteilzentren der Post hat es in der Schweiz. Die Päckli aus Bern kommen alle ins Verteilzentrum in Herkingen im Kanton Solothurn. Das ist zuständig für die Region Basel, Aargau und Innerschweiz und den grössten Teil von Bern. Päckchen aus dem ganzen Einzugsgebiet werden lastwagenweise in Herkingen angeliefert. Dort werden sie in einer Halle so gross wie 3 Fußballfelder nach Zustellungsort sortiert. In dieser Halle ist es sehr laut.
Jetzt
und es hat recht viel Verkehr. Lange Reihen von Gitterwegen werden von einem Ort zum anderen durch die Halle transportiert. Gezogen werden sie von Transportgefährten, die etwas aussehen wie robustere Golfwagen. Die Päckchen, die im Verteilzentrum ankommen, werden aus dem Lastwagen direkt aufs Förderband gelegt. Das Einzige, wo man beim Ausladen darauf schauen muss, ist, dass man es mit der richtigen Seite nach oben aufs Förderband legt. Hauptsächlich hier am Anfang gibt es Arbeiten, die man von Hand erledigen muss und ganz am Ende. Dann, wenn man die sortierten Päckchen wieder auf Wägen biegen muss. Das liegt daran, dass es für diese Arbeiten keine Maschine gibt, die effizienter arbeitet als ein Mensch. Päckchen, wo es in so vielen verschiedenen Formen und Grössen gibt, kann niemand platzsparender und schneller aufeinander stapeln als ein Mensch. Dass die richtige Seite, die mit der Adresse drauf, oben ist, ist wichtig. Weil kaum auf dem Band fährt das Päckchen durch eine Box, die etwas aussieht wie ein Gepäckscanner am Flughafen. Jedes Mal, wenn ein Päckchen reinkommt, bleibt die Laufbahn kurz stehen und ein rotes Licht scheint aufs Päckchen ab. Der Beat Lindegger, der stellvertretende Leiter vom Päckchenzentrum Herkling, erklärt.
Das rote Licht, und das rote Licht ist das die automatische Kamera, quasi das Herzstück von dieser ganzen Sortieranlage, wo Barcode, alle Zusatzleistungen und Adresse registriert, verarbeitet, die richtige Zieldestination nachher mit dem Barcode verknüpft
und ein Foto von der Adresse macht. Die Infos braucht die Anlage, damit sie weiss, wo das Päckchen her muss. Vor jeder Abzweigung, die ein Päckchen auf den Förderbändern nehmen kann, hat es nämlich wieder so eine Kamera. Dort wird jedes Mal der Barcode gelesen und überprüft, ob das Päckchen auf dem richtigen Weg ist. Bei etwa 25'000 Päckchen pro Tag kann die Anlage nicht automatisch entziffern, was für eine Adresse auf dem Päckchen draufsteht. Damit diese Päckchen verarbeitet werden können, muss die Adresse manuell eingegeben werden. Das Foto der Adresse kommt darum zu einer Person in der sogenannten Videokodierung. Und die schaut sich die Adresse an und gibt dann die fehlenden Informationen direkt in den Computer ein. Nachdem klar ist, wo das Päckchen her muss, läuft es auf dem Förderband weiter und ruckelt mit 6,5 km pro Stunde seinem Ziel entgegen. Nicht ganz die Hälfte von all diesen Päckchen, die in Herkingen ankommen, werden gerade direkt nach der Identifizierung der Adresse aussortiert und weitergeschickt in ein anderes Verteilzentrum. Das ist, weil sie in einem Gebiet zugestellt werden müssen, wo Herkingen nicht zuständig ist. Das ist der kürzeste Weg, den ein Päckchen hier in Herkingen machen kann. Der dauert etwa 40 Sekunden. Im Ganzen hat es etwas mehr als 7 km Förderbänder, die durch die Halle in Herkingen laufen. Wenn das Päckchen seinem Ziel etwas näher ist, dann kommt es von dem Förderband, das man von den Kassen im Laden kennt, auf eine andere Art von Förderband. Das Förderband ist etwa 4 Meter hoch oben und besteht aus ganz vielen einzelnen kippbaren Schalen. Die sehen etwas aus wie quadratische Serviertablette. Auf dem Serviertablett wird das Päckchen an hunderten von Päckchen-Rutschbahnen vorbeitransportiert, bis es bei der ankommt, wo zu dem Zielort gehört, wo das Päckchen her muss. Dort kippt das Tablett und das Päckchen schliffert die Rutschbahn ab.
Wie merkt ihr, wenn die zeitgesteuerte Situation? Also davor, am Anfang der Sortierstrang, ist ein Leser, der das Paket registriert. Dort wird gelesen, Paket Nummer 37 für Paketbote 378 durch den Barcode registriert. Und genau von diesem Punkt, 27,2483 Sekunden, bis zu dieser Rutsche, und dann gibt es einen Hebeleffekt.
Dort, wo die Päckchen am Ende der Rutschbahn ankommen, bleiben sie liegen, bis sie jemand von Hand in den Gitterwagen verlässt, der zu ihrem Zustellort gehört. In Herkingen werden 1000 verschiedene Destinationen unterschieden. Das heisst, für jeden einzelnen Pöstler und jede einzelne Pöstlerin wird ein Gitterwagen zusammengestellt. Was zur gleichen Päckchen-Tour gehört, wird zusammen gesammelt und dann in einem Lastwagen dorthin transportiert, wo die Tour startet. Alles, was die Pöstlerin oder der Pöstler am nächsten Morgen noch machen muss, ist die Päckchen in einer sinnvollen Reihenfolge in ihr Auto einzuladen.
Der Ralf Natter auf der Führung von Beat Lindegger, stellvertretender Leiter vom Päckchenzentrum in Herkingen. Das nächste Päckchen, das du also zu Bern auf Post bringst, wird genau den gleichen Weg gehen. Oder wer weiss, vielleicht wartet das Päckchen auf dich, dann weisst du jetzt, woher es kommt.
Apropos.
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 Apropos. Apropos Weg. Jede Woche holen wir uns passend zum Sendungsthema einen Kulturtipp. Heute kommt er von der Judith Hofstetter aus dem Lichtspiel.
Im Tomás Gutiérrez Alleas im Film «La muerte de un burocrata», «Tod eines Bürokraten» aus dem Jahr 1966, erfindet der Bildhauer Paco eine Maschine, die Gedenkbüste vom Revolutionsheld José Martí produziert. Bei einem Unfall gerät der Paco aber selber ins Triebwerk und kommt ums Leben. Für ihn mit besonderer Ehre zu erweisen, geben ihm die Arbeitskollegen sein Mitarbeiter gar nicht mit ins Grab. Genau diesen Ausweis verlangen aber die Behörden, für die Witwe des Verstorbenen eine Rente zu zahlen. In ihrer Verzweiflung bittet die Witwe ihren Neffen, den Leichnam in der Nacht heimlich auszugraben und den Ausweis zu holen. Ein abenteuerliches Unterfangen. «La muerte de un burocrata» ist eine bitterböse Satire auf die komplizierte kubanische Bürokratie und die unkonventionellen steinigen Wege, die die Menschen manchmal nehmen müssen, um zu ihrem Ziel zu kommen.
Der Filmtipp von der Judith Hofstetter aus dem Lichtspiel «La muerte de un burocrata». Das war es schon mit der heutigen Dosis Subkutan. Falls du uns ein Feedback geben willst oder ein Thema hast, das dich brennend interessiert, dann schreib uns auf subkutan@rabe.ch und schau doch auf Facebook unter dem Namen Subkutan vorbei. Wenn du den Weg zu unserem Podcast suchst, findest du ihn auf www.rabe.ch. Nächste Woche wird es blutig. Hast du gewusst, dass man mit Blut kochen kann? Wir haben tief in den Blutkochtopf gelangt und machen euch Appetit. Lass rein, nächste Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit. An dieser Sendung haben mitgearbeitet Celina Pfeiffer, Susanne Gredl und der Ralf Natter. Verantwortlich ist Livia Schambron und am Mikrofon verabschiedet sich Valentina Scheiwiller. Hebt Sorge und geht euren Weg.